Vergangene Woche starteten wir eine neue Predigtreihe und ich bin ganz begeistert von dieser Predigtreihe. Der Titel meiner Botschaft heute ist: Glücklich sind die Trauernden. Die Bergpredigt geht von Matthäus 5 bis Matthäus 7. Und wenn ihr euch erinnern könnt, da war der Titel meiner letzten Predigt: Das Ende vom Ich, der Beginn wahrer Freude. Viele Christen wissen nicht, dass das Ende vom Ich der Beginn von wahrer Freude ist. Wenn ich aufhöre, mich um mich selbst zu drehen und mich anfange, um Gott zu drehen, da kommt Freude in meinem Leben. Amen. Wenn ich aufhöre, aus meiner eigenen Kraft zu leben und stattdessen anfange, aus Gottes Kraft zu leben, dann fange ich an, das Leben zu entdecken und zu leben, was Gott für mich vorbereitet hat. Eines der größten Herausforderungen in unserer Zeit ist es, ihr Lieben, dass so viele Menschen so viel Kraft und Energie hinein investieren, um glücklich zu sein, oder? Und sie sind trotzdem innerlich leer. Man hat das neueste Handy, das neueste Auto, man fährt in die tollsten Urlaube und man ist innerlich trotzdem leer. Woran liegt das? Das Problem ist, dass der Mensch nie genug kriegt. Es ist daher eines der weisesten Entscheidungen, sich von dem Ich als Lebenszentrum zu verabschieden, Tschüss zu sagen und Jesus als Lebensmittelpunkt zu etablieren in unserem Leben. Die Bibel lehrt uns in diesem Zusammenhang zwei ganz entscheidende Dinge. Friedemann, gerne die Folie. Der Mensch kriegt nie genug und Jesus ist genug. Wir lesen in Sprüche 27, Vers 20, so wie Tod und Zerstörung niemals genug haben, so sind die Augen des Menschen unersättlich. Mit anderen Worten, der Mensch kriegt nie genug. Und in Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus: Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Mit anderen Worten, Jesus ist genug. Josef Müller war für uns vor einigen Wochen ein eindrückliches Beispiel dafür, beim Gemeinsam für Göppingen, was es bedeutet, viel zu haben, reich zu sein und innerlich leer zu bleiben. Aber täuscht euch nicht, ihr Lieben, das betrifft nicht nur die, die viel haben. Du kannst auch wenig haben und innerlich leer bleiben. Deine persönliche Zufriedenheit resultiert nicht aus dem, was du hast, sondern aus dem, wer du bist. Und die Bibel lehrt uns in diesem Zusammenhang, dass der Mensch ein unersättliches Wesen ist, immer auf der Suche nach mehr. Und für dieses Dilemma gibt es nur eine einzige Lösung: Der Mensch muss befreit werden. Und deswegen sagt Jesus in Johannes 8, 31 bis 32, wenn ihr in meinen Worten bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch was? Frei machen. Der Mensch muss von seiner Sünde befreit werden. Aber es geht noch weiter. Der Mensch muss von seinem Ich befreit werden. Die Aufforderung, Jesus nachzufolgen, ist das Radikalste, was ein Mensch machen kann. Es bedeutet, den gewohnten Lebensstil zu verlassen, mein Leben zu verlassen und anfangen, Gottes Wege zu gehen. Es bedeutet, dass ich mich voll und ganz anfange, auf Jesus auszurichten. Als Jesus diese Burschen da so bei der Arbeit gesehen hat, so seine zukünftigen Jünger, forderte er sie nämlich genau dazu auf. Er sagte in Matthäus 4, Vers 19, kommt mir nach. Lauft nicht euch euren Wünschen daher, fangt an mir nachzukommen und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und im nächsten Vers heißt es, Matthäus 4, Vers 20, sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Die Jünger verließen nicht nur ihre Netze, die Jünger verließen ihr altes Leben. Mit anderen Worten, sie machten sich auf einen neuen Weg, der darin bestand, sich nicht mehr um kaputte Netze zu kümmern, sondern um kaputte Herzen. Und ich finde das so bewegend. Sie fingen an, sich um andere zu kümmern und sie haben gesagt, Gott, um meine Sachen, das, was in meinem Leben kaputt ist, darum kümmerst du dich. Und deswegen entstehen solche Dienste wie Schule des Herzens, weil Gott sich dann darum kümmert. Du kannst auch sagen, Jesus' Worte motivierten sie dazu, nicht mehr ihrer Agenda zu folgen, sondern Gottes Agenda. Und was ist Gottes Agenda? Gottes Agenda ist es, die Menschen von ihrem Ich zu befreien. Du kannst nur dann 100% von Gott, du kannst nur dann 100% von Gottes Agenda leben, wenn du von deiner Agenda 0% lebst. Lass es mich so ausdrücken. Du kannst nur dann tun, was Gott will, wenn du aufhörst, das zu tun, was du willst. Ganz einfach. Hör auf damit. Das wäre doch mal was. Triff doch mal heute Morgen die Entscheidung, ich tue nur noch das, was Gott will. Hans-Peter Reuer hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Und das meint genau das. Jesus hat es mit folgenden Worten gesagt. Er sagt in Matthäus 3, Vers 8, bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Du kannst dich für Jesus entscheiden, aber die Frage ist, ob Frucht in deinem Leben entsteht. Entscheiden tun sich viele. Frucht sieht man bei wenigen. Die Bergpredigt ist Jesus' Agenda für unser Leben, die Agenda des Königreiches Gottes. Die Bergpredigt beschreibt die Früchte, die folgen, wenn du dich entscheidest, Jesus nachzufolgen. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht dieser Welt, meint das, dass dein Glaube nicht im Verborgenen bleiben kann. Das funktioniert nicht. Es meint, dass dein Glaube Einfluss nimmt auf deine Familie, auf deine Freundschaft, auf deine Arbeitssituation, auf deine Nachbarschaft. Du kannst ja mal ein Experiment machen. Geh mal zu deinem Nachbar und frag mal, wie viel von meinem Glauben kriegen sie mit? Wie viel kommt bei ihnen an? Wenn Jesus sagt, dass wir vergeben sollen, wisst ihr, was Jesus da sagt? Dass wir ausnahmslos jedem vergeben sollen. Jedem. Jesus diskutiert nicht mit uns. Ah ja, guck mal, der hat mir das angetan. Jesus sagt, und was hat man mir angetan? Wenn Jesus sagt, dass wir uns keine Schätze auf der Erde sammeln sollen, dann meint er damit, dass wir unser Leben nicht für vergängliche Dinge investieren sollen. Jesus' Agenda, Gottes Vision für unser Leben ist absolut radikal und sie wird uns unser Leben kosten. Aber jetzt müssen wir aufpassen an dieser Stelle. Gottes Agenda ist nicht für jeden gedacht. Gilt die Einladung, Jesus nachzufolgen, nicht jedem? Ja. Die Einladung gilt jedem, aber die Agenda von Gottes Königreich gilt nur denen, die aufhören, ihrer Agenda zu folgen. Die ihre Agenda für bankrott erklären. Und deswegen, das ist die erste Seligpreisung, Matthäus 5, Vers 3, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ich möchte es so formulieren, Gottes Königreich gehört denen, die erkennen, dass sie mit keiner einzigen Eigenleistung sich darin einen Platz ergattern können. Es ist für diejenigen gedacht, die erkennen, dass sie es aus eigener Kraft nicht schaffen. Es ist für diejenigen gedacht, die verstehen, dass die Frucht, von der Jesus spricht, nicht aus ihrer eigenen Kraft entsteht, sondern nur in der Verbindung mit Jesus geschieht. Und deswegen sagt Jesus in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich sag dir was, diese Wahrheit ist eines der ermutigsten und aufgebautesten Dinge, die du heute Morgen hören wirst, dass ohne mich könnt ihr nichts tun. Was heißt das? Dass wir endlich aufhören dürfen, sollen, müssen, aus unserer eigenen Kraft zu leben. Dass wir anfangen, aus Gottes Kraft zu leben. Und wie viele Menschen laufen durch die Weltgeschichte hindurch und denken, ich muss noch mehr Bibel lesen, ich muss noch mehr beten, ich bin nicht so gut wie Schwester Friedegunde und Bruder Peter, nicht du jetzt. Man läuft so rum und denkt, ich bin da nicht so gut genug und ich müsste eigentlich dies. Kennst du solche Gedanken? Solche Gedanken resultieren von einem Pflichtgefühl. Aber Jesus spricht nicht von einem Pflichtgefühl, Jesus spricht von einer Frucht. Die Frucht in unserem Leben resultiert nicht aus einem Pflichtgefühl, sondern sie resultiert aus einem in ihm und Jesus in uns bleiben. Das, was Jesus über das Reich Gottes sagt, ist so radikal, dass wir das nur aus der Verbindung mit ihm leben können. Ich habe letztes Mal gesagt, das, was Jesus in der Bergpredigt predigt, du schaffst es nicht aus dir heraus. Funktioniert nicht. kannst gleich aufhören. Du kannst es nur mit ihm. Amen? Und daher stellt Jesus gleich zu Beginn klar, dass wir nicht einmal aus eigener Kraft und Anstrengung Bürger dieses Reiches werden können. Es ist für diejenigen gedacht, die nichts vorzuweisen haben und sich für ein Leben aus Gottes Gnade und in völliger Abhängigkeit zu Gott entscheiden. Egal, was du in deinem Leben verbrochen hast, egal wie schlimm es ist, egal wie destruktiv und kaputt und wie verheerend deine Vergangenheit ist, bei Jesus sind wir an der richtigen Adresse. Amen. Weil Jesus zu dir niemals sagen wird, zeig mal mir mal, was hast du so in deinen Hosentaschen mitgebracht? Was hast du mir mitgebracht? Weißt du, was Jesus sagt? Jesus sagt, lass es lieber, ich zeig dir, was ich für dich gemacht habe. Ich habe für dich nämlich alles gemacht. Der Grund, warum ich heute noch einmal die erste Seligpreisung darüber spreche, ist, weil wir die erste von der zweiten nicht trennen dürfen. In Matthäus 5, Vers 4 heißt es, glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Ein Theologe hat dazu Folgendes gesagt. Man könnte diese zweite Seligpreisung so übersetzen. Glücklich sind die Unglücklichen. Das, was Jesus hier sagt, ist ein Paradox für die menschliche Vernunft. Wenn wir an Trauer denken, denken wir doch nicht an Freude, oder? Hallo? Aber genau das ist das, was Jesus sagt. Diejenigen, die trauern, freuen sich. Sie sind glücklich. Meine Damen und Herren, willkommen in der seltsamen Welt und Weisheit von Jesus Christus. Als ich die Predigt vorbereitet habe, bekam ich eine E-Mail von einer Organisation, die ich unterstütze. Und einer der Pastoren, die ich sehr schätze, in der E-Mail heißt es, dass die Frau zwei Tage zuvor an einem Autounfall tragischerweise ums Leben gekommen ist. Ich war schockiert. Und dort heißt es dann in dieser E-Mail, bitte schließen Sie sich im Gebet für die Familie, seine Freunde und seine Kollegen an. Wir berufen uns auf die Worte Jesu aus der Bergpredigt. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Meinte Jesus diese Art von Trauer? Trauer und Trost passen schon zusammen, aber das Wort glücklich wirkt so unpassend wie ein lustiges Pannenvideo während eines Leichenschmaus. Es geht gar nicht. Das passt nicht. War Jesus wirklich so unsensibel? Macht diese Art von Glücklichsein in der Trauer Sinn, wenn die erste Seligpreisung von einem geistlichen Bankrott spricht? Nein. Macht keinen Sinn. Jesus spricht nicht von einer menschlichen Trauer, Jesus spricht von einer geistlichen Trauer. So wie die erste Seligpreisung nicht von einem menschlichen Bankrott spricht, sondern von einem geistlichen Bankrott, so spricht die zweite Seligpreisung nicht von einer menschlichen Trauer, sondern von einer geistlichen Trauer. Die Trauer, von der Jesus spricht, bezieht sich nicht auf den Verlust eines Familienangehörigen, einer tragischen Situation, die ich in meinem Leben erlebt habe. Darauf bezieht sich Jesus nicht. Die Trauer, auf die Jesus bezieht, ist Sünde. Aber das bedeutet nicht, ihr Lieben, dass Gott für unsere Schicksalsschläge keinen Trost hat. Schaut, Psalm 55, Vers 22, wirf auf den Herrn deine Last und er wird dich erhalten. Er wird für ewig nicht zulassen, dass der Gerechte wankt. Amen. Hier steht, dass der Vater, dass Gott uns trösten wird, dass er uns halten wird, egal was in unserem Leben passiert. Jesaja 40, Vers 31, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Übrigens ganz kurz für den Livestream, ich habe mitbekommen, die Folien können heute leider nicht eingeblendet werden, da gibt es ein technisches Problem. Aber ihr habt ja bestimmt alle eure Bibeln dabei und lest kräftig jetzt mit. Gott tröstet uns in unserer menschlichen Not. Das sehen wir hier in diesen Texten. Aber die Trauer, von der Jesus hier spricht, bezieht sich nicht auf menschliche Trauer. Sie bezieht sich auf unseren geistlichen Zustand vor Gott. Wenn ich mich als spirituell bankrott sehe, ist es nur die logische Konsequenz, dass ich über meine Sünde anfange zu trauern. Über meinen geistlichen Zustand und sage, das sind Dinge, die sind nicht in Ordnung. Und vielleicht sogar darüber weine. Psalm 119, 136 heißt es, mein Gesicht ist tränenüberströmt, weil man dein Gesetz so missachtet. Psalm 126, Vers 5 heißt es, die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Jesus sagt, dass diejenigen, die über ihre Sünden trauern, gesegnet und sogar glücklich sind. Und diese Trauer, die führt wohin? Zur Buße. Leider sind wir es heute leider nicht mehr gewohnt, dass Menschen von ihrer Trauer so überführt sind, dass sie zum Altar gehen und Jesus ihr Leben geben, oder? Sind wir nicht mehr so gewohnt? Aber das ist eines der schönsten Dinge, die man sieht und erlebt. Wenn Menschen aufhören, ihre alten Wege zu gehen, ihre eigenen und anfangen, Gottes Wege zu gehen, wenn sie erleben, dass es für ihre ganze Trauer, für ihren ganzen Schmerz jemand gibt, zu dem sie gehen können. Wenn ein Mensch erkennt, dass er geistig bankrott ist und Gottes Gnade erfährt, hat es Einfluss auf jeden Aspekt des Lebens. Auf alles, was du tust. Auch unsere Emotionen. Und ich bin so froh, dass Jesus auch über Emotionen spricht, weil manche Christen sind so emotionslos. Wisst ihr, was ich meine? Kaum Lachen, kaum Trauer. Ich bin ein Kopfmensch, sagen viele. Ja, ist okay. Ja. Jesus war auch ein Kopfmensch. Er war der intelligenteste Mensch, den es je gegeben hat. Ja. Aber er hatte Emotionen. Ist okay. Meine Gefühle reagieren auf meine Sünde. Und es könnten Tränen kommen. Es kann eine tiefe Traurigkeit auch sein. Es kann ein betrübtes Gefühl sein. Wisst ihr, was ich so schön finde, wenn ich Predigt reinmache? Ich suche mir die Themen nicht aus. Ich predige das Schritt für Schritt, was Jesus gelehrt hat. Das hätte ich mir nie ausgesucht, über Traurigkeit sonntags morgens, hallo? Wir wollen doch alle happy sein, fröhlich, glücklich. Trauer? Traurig sind wir, wenn unsere Fußballmannschaft nicht gewinnt und nicht in erste Liga kommt. Dann weinen. Da können übrigens Männer weinen, die sonst nie weinen. Habt ihr schon mal erlebt? Männer, die emotionslosesten sind, weinen und schreien und rennen einem Ball hinterher. Da sind die wie kleine Babys, wie kleine Kinder, ja? Also erzählt mir nichts, ihr habt keine Emotionen, Männer. Unsere Emotionen münden dahin, dass ich zu Gott gehe und um Vergebung bitte und anfange ein geistiges Gespür für meine Sünde bekomme. Und genau dieses geistliche Gespür ist es, wovon Jesus spricht. Du kannst doch von einer göttlichen Trauer sprechen. Der verlorene Sohn ist das perfekte Beispiel für göttliche Trauer. Als er sich bei den Schweinen wiederfand, merkte er, dass er sich in einer wirklich üblen Situation befand, oder? Er trauerte über sich selbst. Hey, dass es so weit kommen konnte, das hätte er doch vor ein paar Monaten noch gar nicht gedacht, oder? Dass er sich so weit von seinem Vater entfernt hat, das hätte er nie gedacht. Seine Trauer über seinen Zustand brachte ihn zur Umkehr. Er sagte sich, ich will aufstehen und zu meinem Vater gehen. Ich bin nicht mehr würdig, sein Sohn genannt zu werden. Er empfand sich unwürdig. Er erkennt seinen geistlichen Bankrott. Und dieser Moment, diese Geschichte, diese Situation ist der Schlüsselmoment für ihn, wie es in seinem Leben weitergeht. Das ist der alles entscheidende Moment, ihr Lieben. Dies war die Weggabelung, die darüber entschied, entweder verspult es ihn jetzt ganz oder es geht bergauf. Entweder er verliert seinen Vater für immer oder er gewinnt ihn zurück. Entweder er findet, er sucht nach dem, was er an Bedürfnissen hat, in allen möglichen Dingen, oder er wird zu einem, der findet. In dieser berühmten Geschichte ist das der entscheidende Moment. Viele Menschen suchen nach den falschen Dingen und sie investieren Kraft und Mühe. Vielleicht geht es dir auch so. Du suchst in bestimmten Dingen nach Anerkennung, nach Erfolg. Menschen suchen in Drogen, in Sex, in Geld, in Macht, in Anerkennung. Und sie erleben dabei, dass ihre Traurigkeit nicht verschwindet, dass sie sogar schlimmer wird und dass die Abhängigkeiten noch schlimmer werden. Und ich weiß, wovon ich rede. Als ich noch in Hannover gelebt habe, habe ich in einem Dienst mitgearbeitet, ehrenamtlich. Das nennt sich Neues Land. Das ist eine Drogenarbeit gewesen. Ist immer noch eine Drogenarbeit. Und da gibt es eine Möglichkeit, dort Therapie zu machen und so weiter. Ihr Lieben, da habe ich Traurigkeit gesehen. Wenn Menschen sich die Spritze in die Hand nehmen und ihre Droge in offene, solche Wunden hineinstechen, ich sag euch, da stockt dir der Atem. Wenn Frauen von ihren Männern geschlagen werden, wenn Männer sich dem Alkohol hingeben, weil die Väter sie misshandelt haben jahrelang, wenn Kinder mit ihren Handys stundenlang spielen, nur um die Traurigkeit wegzudrücken, weil sich die Eltern getrennt haben. Wenn Menschen in ihrer Wohnung verwahrlosen, weil sie mit ihrem Leben abgeschlossen haben, ihr Leben, dann sehen wir Trauer, oder? Das ist Traurigkeit. Aber das Ding ist, jeder macht Fehler. Wir alle sündigen, wir alle haben diese Momente. Aber die Frage, die alles entscheidende Frage ist, wo gehen wir hin mit unserer Trauer? Wo gehen wir hin mit all dem, unserem Schmerz? Seid ihr noch da? Wo gehen wir damit hin? Und Jesus macht etwas ganz klar und deutlich. Er sagt, glücklich zu preisen sind diejenigen, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Amen. Und dieses Glücklichsein, von dem Jesus hier spricht, bezieht sich nicht auf die Trauer. Das Glücklichsein liegt in einer Verheißung. Glücklichsein bezieht sich nicht auf die Sünde. Glücklichsein bezieht sich auf den Tröster. Und deswegen heißt es in 2. Korinther 1, Vers 3, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Hast du denjenigen in deinem Leben schon kennengelernt, der wirklich trösten kann? Ich gehe mal davon aus, hier sind viele, aber erlebst du das wirklich? Jeden Tag, real, im Alltag, dass er dich tröstet, dass du zu ihm gehen kannst. Wenn du diese Predigt später siehst oder jetzt siehst und das noch nicht kennengelernt hast, da gibt es einen Tröster für dich, da gibt es jemanden, der sich für dich interessiert, der dich liebt, der alles für dich getan hat, nur damit du getröstet wirst. Und wie reagiert der Vater auf den verlorenen Sohn? Was tut er? Er stellt sofort seine Würde wieder her. Er nimmt ihn in seinen Arm, küsst ihn und füllt sein Konto. Er ist bankrott, innerlich und äußerlich. Und Gott sagt, kein Problem, ich fülle dein Konto. Die Hosentaschen von diesem jungen Mann sind zerrissen. Und der Vater sagt, kein Problem, ich bekleide dich neu. Jesus hat uns alle neu. Der Vater hat uns alle neu bekleidet. Der Vater ist derjenige, der uns alle tröstet. Amen. In Offenbarung 7, Vers 17 heißt es, denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. In unserer zweiten Seligpreisung spricht aber Jesus auch von der Sünde von anderen. Über die eigene, aber auch über die Sünde von anderen. Oft gehen wir mit der Sünde von anderen so um, dass man manchmal die Sünde von anderen verurteilt. Aber wie ging Jesus über die Sünde von Jerusalem um? Wie ging er damit um? Er weinte. Wie ging Paulus, als er den Philipperbrief schrieb, damit um, als er von den Kreuzen des Feinden des Kreuzes sprach? Er weinte. Und Paulus rügte die Gemeinde in Korinther, weil in der Gemeinde Leute waren, die auf falschen Wegen gegangen sind, die in Sünde verharrten. Und er rügte die Gemeindemitglieder und er sagte, warum trauert ihr nicht um die? Frage, wenn bei uns in unserer Gemeinde, in unserer Mitte oder da, wo du mit Leuten unterwegs bist, wenn Menschen auf einem falschen Weg sind, auf einem sündigen Weg und in Sünde verharren, wie reagieren wir? Wie reagierst du? Frage, kümmert es dich? Interessierst du dich dafür? Verurteilen wir es? Oder trauern wir? Und ich bin froh, wir haben in unserer Gemeinde Leute, die trauern. Die trauern, sie beten, Woche für Woche. Amen. Der Gebetskreis von denen weiß es ganz genau. Viele andere auch. Aber ihr tut es. Warum trauern wir? Warum trauern wir? Weil wir sehen, Menschen fangen an, sich Trost in anderen Dingen zu suchen und den Weg wegzugehen von dem eigentlichen Tröster. Und ich sage uns was, das kann uns alle treffen. Schneller als man denkt. Dass wir uns anfangen, uns mit Dingen zu beschäftigen, wo wir Trost suchen. Manche Männer machen das mit dem, auch Frauen, viele Frauen, ja, mit dem Mausklick am Computer, Alkohol, Kaufen, Kaufsucht, unterschiedlichste Dinge. Weinen wir über die Sünde unserer Nation? Wisst ihr, die Geschichte zeigt, dass jeder Erweckung, fast jeder Erweckung, eine Zeit der Trauer und in den Riss treten einherging, voranging. Menschen, die eingestanden haben für die Sünde, gesagt haben, das geht so nicht weiter. Und wie erleben wir Trost? Durch den Heiligen Geist. In Johannes 14, 16 bis 17 heißt es, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Amen. Deswegen bitten wir den Heiligen Geist, dass er uns Dinge zeigt. Bitte ihn, zeig ihm, wo sind Dinge in meinem Leben, Jesus, die du verändern möchtest, Jesus, die du bereinigen möchtest. Hey, keine Panik, in der Bergpredigt, da geht es noch um andere Themen, okay? Aber Jesus spricht auch von einer Trauer. Und es macht Sinn, sich mal wirklich Gedanken zu machen. Was meint er denn damit? Wo finde ich das in meinem Leben wieder? Jesus wurde einmal von einem Pharisäer Simon zum Essen eingeladen. Und dieser Simon hat Jesus nicht die Ehre erwiesen, die man einem Gast normalerweise erweist. Er hat ihm nicht die Füße gewaschen. Und zu der damaligen Zeit sahen die Straßen ein bisschen dreckiger aus als hier bei uns in unserer Gegend. Da lag Kot und was weiß ich überall, alles Mögliche rum. Und Jesus kam nun zu ihm und sie legten sich hin. Und dann kam eine Frau herein. Und sie war als Sünderin bekannt. Und diese Frau ging zu den Füßen Jesu und sie fing an zu weinen. Und ihre Tränen berührten seine Füße und mit ihren Haaren fing sie an, seine Füße sauber zu machen. Strange Situation, oder? Hey, so eine Situation wäre komisch. Für mich zumindest. Und sie weinte und sie weinte und sie weinte. Und wie reagierte Simon? Sag mal, checkt der Kerl das nicht? Also wenn der ein Prophet wäre, dann würde er wissen, was das für eine Frau ist. Das würde er nicht zulassen. Und wie reagiert Jesus? Und jetzt sehen wir eines der schönsten Bilder für das Evangelium. Jesus sagte, er schaute Simon an und sagte, Simon, das Problem ist, dass du selbstgerecht bist. Du hast überhaupt kein Konzept, was es bedeutet, Sündenvergebung zu bekommen. Was du hast Religion. Diese Frau, ihr wurde viel vergeben und deswegen liebt sie viel. Der Heilige Geist möchte uns helfen, dass wir wirklich durch ein zerbrochen, ich sag mal, dieser geistliche Bankrott, wenn wir sagen, wir können nichts vorweisen, wir haben nichts in den Hosentaschen, es ist alles Gnade, Amen. In den Himmel zu kommen ist reine Gnade, aber es geht durch einen Prozess der Trauer über meine Sünde und ich sage, ich bekenne, es führt mich zur Buße zu dem Vater und er vergibt mir. Und ich werde diesen Tag nie vergessen, als ich 10 Jahre alt war, 10 Jahre, und ich bin zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, was ist eine Bekehrung? Und meine Eltern schauten mich an und sie erklärten mir, was eine Bekehrung ist. Und dann sagte ich, genau das will ich. Ich will mein Leben Jesus geben. Und wisst ihr, was passierte? Ich weinte und ich weinte und ich weinte und ich weinte. Und ich bat Gott, den Vater, um Vergebung für meine Sünde. Frage, was um alles in der Welt hat man schon mit 10 Jahren alles verbockt? Also mit 10 Jahren. Ich habe keine Bank ausgeraubt. Ich habe auch auf meine Eltern nicht gehört. Ja? Also, Wenn ihr sie fragen würdet, wäre sie es vielleicht ganz anders. Aber was hat man schon mit 10 Jahren verbrochen? Kaum was. Wisst ihr, was ich erkannte? Entscheidend ist nicht die Summe deiner Sünde, entscheidend ist die Schwere deiner Sünde. Entscheidend ist, dass du vom Vater getrennt bist. Und das wollte ich nicht mehr. Ich wollte mit dem Vater leben. Und ich erlebte, er vergibt mir. Hast du es auch erlebt, ne? Viele hier. Ob wir Jesus schon in unser Leben eingeladen haben oder noch nicht, das, was Jesus hier sagt, das gilt für alle. Die ihn noch nicht kennen und die ihn schon kennen. Dass wir über die Sünde weinen, über die Sünde trauern in unserem Leben und zu ihm kommen und sagen, Herr, vergib mir. Nichts anderes, das sind Prozesse, die auch bei der Schule des Herzens auch stattfinden. Man trauert über Dinge, aber kommt zum Vater. Amen. Ich bin am Ende, ihr habt es geschafft, ihr Lieben, die Eltern können schon die Kinder abholen. Oder die Salbung des Heiligen Geistes ist doch so stark das Wochenende, wir können auch 3 Stunden weitermachen. Manche denken, nein, come on. Andere denken, ja, ja. Ihr Lieben, lasst uns einfach jetzt eine Zeit nehmen, wo wir einfach nochmal zum Vater kommen innerlich. Und vielleicht kann die Band einfach nochmal ein bisschen das musikalisch untermalen und uns einfach unterstützen hier an dieser Stelle. Lasst uns eine Zeit nehmen, wo wir, vielleicht sind dir Dinge bewusst geworden in deinem Leben, wo du sagst, Mensch, ich denke negativ. Da ist vielleicht auch Stolz in meinem Leben oder da ist Lieblosigkeit oder ich kann jemanden nicht vergeben oder ich kämpfe da mit einer Abhängigkeit. Wisst ihr, so sehr ich an die körperliche Heilung glaube, so sehr glaube ich an innere Heilung. Und lass uns einfach mal die Zeit nehmen, einfach, dass der Vater an unserem Herz wirkt und arbeitet. Fühlt dich frei, fühlt euch frei. Ihr dürft auch nach Hause gehen. Ich möchte euch auch beim Livestream verabschieden. Ich möchte noch kurz das Gebet sprechen, wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, wenn du spürst, Mensch, irgendwie, da sind Dinge, ich weiß gar nicht so richtig, wohin damit, dann komm zu Jesus. Melde dich bei uns. Wir helfen dir, wir beten mit dir, wir reden mit dir, wir dienen dir. Und du wirst erleben, dass die Entscheidung für Jesus die herausforderndste Entscheidung ist, aber die beste. Weil es wird dich alles kosten. Jesus, danke dir für deine Gegenwart. Danke für deine Einladung für so viele Menschen. Und danke für die Agenda, die du predigst, die du gesprochen hast in der Bergpredigt. Glücklich die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und wenn du Jesus in dein Leben einladen möchtest, dann lade ich dich ein. Sprech folgendes Gebet. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Vergib mir meine Sünden. Vergib mir meine Schuld. Reinige mein Herz. Nimm mich auf als dein Kind. Erfülle mich mit deinem Geist und stell meine Würde wieder her. Und hilf mir, dir nachzufolgen und aufzuhören, mich um mein kaputtes Leben zu kümmern, sondern um das, was du willst, im Wissen, dass du dich um mich kümmerst. Lade dich ein, melde dich bei uns. Ciao.